We're leading everybody and everything. This is the greatest period of anything that we've ever seen. We had the greatest economy in the history of our country in my first term. We're blowing it away now. I think we have the greatest economy actually ever in history.
Martin, was hören wir da?
Wir hören Donald Trump, wie er sich und seine Wirtschaft lobt. Er sagt, es sei die beste Wirtschaft aller Zeit in den USA. Das ist natürlich barer Unsinn, aber er sagt es trotzdem.
Es ist Mittwoch, der 18. Februar 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen. Der Martin ist langjähriger USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und lebt in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, wir haben es gehört, Donald Trump hat gesagt, dass die US-Wirtschaft noch nie so stark sei wie heute. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Und man muss auch dazu sagen, dass die amerikanische Bevölkerung diese Wirtschaft sehr unterschiedlich erfährt. Die oberen 20% dieser Gesellschaft, denen geht es sehr gut, das muss man wirklich sagen. Und je weiter man runterkommt, desto problematischer wird das Ganze. Es ist also nicht so rosig, wie Trump das malt. Und als eine Folge dessen trudelt der Präsident 8 Monate vor den Zwischenwahlen, also den Kongresswahlen im November, im Umfragetief. Die Umfragewerte sind nicht gut und es macht sich ein Gefühl der Malaise breit. Ungefähr so, wie Jimmy Carter das vielleicht 1979 in seiner berühmten Malaise-Rede beschrieben hat. Also ein Vertrauensverlust, ja. Man weiß nicht, was als nächstes kommt. Und es ist also eine totale Übertreibung, wenn Trump sagt, die Wirtschaft sei die beste aller Zeiten. Das ist Unsinn.
Man sagt ja, dass der Trump die Wahlen vor einem guten Jahr gewonnen hat, weil man ihm zutraut hätte, dass er in die Wirtschaft besser draus käme als Kamala Harris. Natürlich, neben der Migrationsfrage, ist also die Wirtschaftsfrage offenbar entscheidend gewesen. Aber gilt das jetzt nicht mehr?
Das ist richtig, ja. Die Wirtschaftsfrage war entscheidend und es war natürlich auch so, dass Trump den Leuten versprochen hat, er werde sofort die Preise senken, als ob er das könnte. Er hat also den Amerikanern versprochen, dass alles wieder billiger werden würde, vor allem Lebensmittel und Mieten, die ja sehr stark angestiegen sind. Und das ist natürlich nicht geworden. Die Preise sind weiter gestiegen, gerade bei Lebensmitteln, auch bei Autos. Die Zinsen sind unvermindert höher, als Trump es will. Und das heißt also, dass es eine gewisse Desillusionierung hier gibt. Die hat eingesetzt schon während des ersten Jahres von Trump. Und deshalb ist es also keine Überraschung, dass die Republikanische Partei und der Präsident bei den Umfragen nicht so gut abschneiden derzeit.
Bemerkenswert finde ich auch, ist, dass der Trump jetzt wirklich schon mehr als ein Jahr nach seiner Wahl und auch nach seinem Amtsantritt immer noch über seinen Vorgänger herzieht. Aber wie ist denn eigentlich sie beim Joe Biden? Wie ist er unterwegs am Anfang von seinem zweiten Amtsjahr?
Ich meine, das ist natürlich nun die wirklich brutale Sache. Laut einer ganz neuen Umfrage war Biden zu Beginn seines zweiten Amtsjahres beliebter als Trump. Was für Trump natürlich besonders schwer zu verdauen ist, weil er ja den früheren Präsidenten immer niedergemacht hat als Sleepy Joe. Aber, Christoph, im letzten Amtsjahr von Joe Biden wurden 1,4 Millionen Jobs geschaffen in den Vereinigten Staaten. Im ersten Amtsjahr von Donald Trump wurden 181.000 Jobs geschaffen. Das ist natürlich ein verdammt großer Unterschied. Und damit muss Trump nun erstmal leben.
Was läuft denn sonst nicht recht da beim Donald Trump?
Ja, wir haben alle gesehen, also die Einsätze von ICE in amerikanischen Großstädten, vor allen Dingen in Minneapolis. Und da hat die Trump-Administration einen Rückzieher gemacht nach dem Aufschrei der dortigen Bevölkerung und nach 2 Morden von ICE-Agenten an Bürgern in Minneapolis. Und überdies schwelt natürlich diese Affordability-Krise weiter, also diese Krise der steigenden Lebenshaltungskosten. Ich habe eben gerade gesehen, Christoph, dass anscheinend die Durchschnittsratenzahlung für ein Auto, für ein neues Auto im Moment zwischen $750 und $1,000 im Monat liegt. Ich meine, kann man natürlich meinen Landsleuten nahelegen, sie sollten billigere Autos kaufen oder sie sollten mehr anzahlen an die Autos. Aber im Großen und Ganzen, Autos sind so teuer geworden, dass das Alter der auf amerikanischen Straßen fahrenden Autos mittlerweile das höchste ist, glaube ich, aller Zeiten, sind, glaube ich, 13 Jahre. Weil eben die neuen Autos so teuer sind, die Mieten sind weiter gestiegen. Wie ich eben schon sagte, Lebensmittelpreise, Versicherungskosten, die Strompreise auch wegen der Datenzentren der großen Tech-Konzerne. Also das Großbild ist für viele Amerikaner in der Mittel- und der unteren Mittelklasse nicht besonders rosig.
Trotzdem hat, wir haben es gehört, Donald Trump gesagt, eben, die Wirtschaft laufe so gut wie nie in der Geschichte der USA. Widerspruch gibt es einmal mehr von Bernie Sanders. Der Bernie Sanders ist ja der unabhängige Senator von Vermont, wo aber den Demokraten nachsteht.
You wonder whether Trump is completely crazy and delusional or just a pathological liar. But the idea that anybody would believe that this is a great economy when 60% of our people are living paycheck to paycheck, when the cost of the healthcare is going up, people can't afford housing, people can't afford their basic groceries, childcare system is dysfunctional, people can't afford to go to college. And if this is the greatest economy in the history of the world, God help us.
Ja, das ist natürlich klar, was Bernie Sanders hier sagt. Er kritisiert Trump und sagt, die Wirtschaft sei nicht gut. Er sagt, dass 60% der Amerikaner von einem Paycheck zum nächsten Paycheck leben, also dass sie überhaupt keine Rücklagen bilden können. Und er sagt im Allgemeinen, dass eben von Gesundheitskosten über Lebensmittel nicht das eingetreten ist, was Trump versprochen hat, nämlich niedrigere Preise.
Aber das muss man natürlich auch sagen an der Stelle, die Börse boomt und es gibt immer wieder neue Rekorde.
Ja, das ist richtig, Christoph, aber davon profitieren natürlich vor allen Dingen die KI-Unternehmen, die Trump nahestehen. Und man muss da auch hinzufügen, dass 10%, rund 10% der Amerikaner rund 90% aller Aktien besitzen. Es stimmt schon, dass über die Renteneinlagen an den Börsen viele Amerikaner besser dastehen als vor zwei Jahren. Aber auf der anderen Seite trägt eben der Aktienmarkt auch zu der immer größer werdenden sozialen Ungleichheit bei, wie ich sagte. Ungefähr 10% der Amerikaner besitzen 90% aller Aktien. Und hinzu kommt, wenn man genau hinschaut, dann sind die Aktienpreise in europäischen Ländern und in manchen asiatischen Ländern seit Jahresbeginn höher. Sie sind höher gestiegen als in den USA. Aber es ist richtig, die Börse steht ganz gut da. Und Trump sagt es ja auch jedem, der es hören will, wie toll die Aktienkurse sind. Nur, wie gesagt, vor allem profitiert davon ein relativ kleiner Teil der amerikanischen Bevölkerung.
Auf den Unterschied, dass eben nicht alle können von dem Boom an der Börse profitieren, hat Bernie Sanders ebenfalls hingewiesen. Lassen wir nochmal rein.
Billionaire class has seen, since Trump's second term began, an increase in their wealth by over $1 trillion. Elon Musk himself is moving closer and closer to being a trillionaire. So the billionaires who sat behind Trump at his inauguration, yeah, the economy is the best ever for them. But for the average working person, not quite the case.
Der Bernie Sanders sagt da, dass die Superreichen unter Donald Trump noch reicher geworden sind und er erwähnt insbesondere den Elon Musk. Der Elon Musk wird nämlich bald Trillionär, also Besitzer von einer Trillion Dollar. Das ist eine ziemlich grosse Zahl, in einem Potenzausdruck 10 hoch 12, also ein 1 und dann 12 Null oder anders ausgedrückt 1000 Milliarden. Martin, was würdest du mit so viel Geld kaufen?
Gute Frage. Wahrscheinlich ein Haus in Tägerwilen, also am Bodensee im Kanton Thurgau. Wenn ich das Geld hätte, würde ich sofort machen, ganz klar. Außerdem einen knallroten Audi RS3. Den würde ich dann vor dem Haus in Tägerwilen parken. 5 Zylinder, 395 PS, das wäre was für mich alternden Menschen. Aber jetzt mal ohne Witz, das ist natürlich ein unvorstellbarer Reichtum. Damit kann man ganze Länder kaufen. Zum Beispiel, Christoph, die Schweiz ist eine der reichsten Nationen der Welt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt von über 780 Milliarden Franken, also das ist eine Zahl von 2022, und einem sehr hohen Pro-Kopf-Vermögen. Aber Elon Musk könnte die ganze Schweiz kaufen. Das wäre ein Schnäppchen, zum Beispiel vor allen Dingen der Kanton Thurgau, unser Lieblingskanton, wo ich dann ja auch wohnen möchte, wie gesagt, in Tägerwilen. Die Wirtschaftsleistung des Thurgau gemessen am Bruttoinlandsprodukt lag 2021 bei rund 20,3 Milliarden Franken. Das ist natürlich Taschengeld für Zuckerberg und Musk. Stell dir vor, die könnten den ganzen Thurgau kaufen, alles. Also den ganzen Kanton. Und deshalb warnt die internationale Hilfsorganisation Oxfam ja auch seit Jahren vor einer Spaltung in der Gesellschaft. Und in den nächsten 10 Jahren könnte es laut dem Exekutivdirektor von Oxfam, Amitabh Beha, den ersten Trillionär geben. Und das wird wahrscheinlich Elon Musk sein. Und das Ganze zeigt einfach, wie groß die Schere in den USA auseinandergegangen ist zwischen Arm, Reich und Superreich. Und wir werden eben wahrscheinlich erleben, dass sich die USA, wenn nicht ein Wunder geschieht, hin auf eine Oligarchie zu bewegen und damit eben nicht anders als Russland in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Ich will nur ganz kurz in Klammer anmerken, dass der Kanton Thurgau natürlich unverkäuflich ist. Aber zurück zum Thema. Die Share könnte also für den Trump noch zum Problem werden. Ein weiteres Problem ist aber die Epstein-Affäre, die immer noch da ist.
Ja, Christoph, die Epstein-Affäre verzieht sich nicht, trotz Trumps Versuchen, sie für tot zu erklären.
So this is a Democrat hoax that never ends. You know, it reminds me a little of the Kennedy situation. We gave him everything over and over again, more and more and more, and nobody's ever satisfied.
Er sagt, dass die ganze Epstein-Affäre ein Schwindel sei, der von den Demokraten angezettelt worden sei, ungefähr so wie die Verschwörungstheorien, die sich um den Mord an John F. Kennedy ranken.
People to talk about something that's totally irrelevant to the success that we've had as a nation since I've been president.
Und er lamentiert, dass also die Epstein-Affäre so im Bewusstsein der Amerikaner hängt, dass also alle seine Trumps Erfolge nicht richtig bewertet werden. Eigentlich sollte man jeden Tag nur über die Erfolge von Donald J. Trump reden und nicht über Jeffrey Epstein, den toten Sexstraftäter. Aber es ist eben nun nicht so, wie Trump das will. Je mehr herauskommt, desto mehr glauben die Amerikaner tatsächlich, dass eine globale Elite, die in den Epstein-Akten überall zu finden ist, nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Und leider, Trump kann da sagen, was er will, auch wenn ihm nichts bisher zur Last gelegt worden ist und vielleicht ihm auch nie was zur Last gelegt werden wird. Aber Trump ist mittendrin. Christoph, wir haben schon mal drüber geredet. In den ersten Akten, die veröffentlicht worden sind, fällt der Name Trump öfter, 38.000 Mal, als der Name Harry Potter in allen Harry Potter Büchern. Das ist also schon sehr interessant.
Ja, das schafft nicht jeder. Aber welche Rolle spielt denn Trump selber in der Epstein-Geschichte? Kommt da denn da noch etwas raus? Erwartest du da noch etwas?
Das wissen wir nicht. Also es ist natürlich klar, dass Trump, der das herunterspielt, über lange Jahre der engste Freund von Jeffrey Epstein gewesen ist. Und Trump hat mehrmals behauptet, er habe von den Umtrieben Jeffrey Epsteins trotz dieser engen Freundschaft nichts gewusst. Das bezweifle nicht nur ich. Es gibt doch die ersten Belege, dass dem nicht so ist und dass Trump sehr wohl wusste, was sein Freund trieb. Aber da müssen wir eben auch abwarten, bis alle Akten veröffentlicht worden sind. Wir müssen abwarten, bis die Schwärzung entschwärzt worden ist. Und bis dahin lässt sich nicht sagen, ob da für Trump noch irgendein Gefahrenfenster sich öffnen wird. Man muss auch festhalten, dass bisher, nichts in diesen Akten zum Vorschein gekommen ist, was Trump strafbar gemacht hätte oder was ihm auch anderweitig zur Last gelegt werden könnte. Es ist jedenfalls trotz all dem auffällig, dass wir wenig über Trump selbst erfahren, obwohl er also tausende Male erwähnt ist. Und gemäß dem Abgeordneten Jamie Raskin, dem demokratischen Abgeordneten Jamie Raskin, der die unredigierten Akten einsehen konnte, taucht Trump in diesen Akten nicht nur 38.000 Mal auf, sondern über 1 Million. Das ist natürlich schon sehr happig und da kann natürlich schon noch passieren, dass das eine oder andere zum Vorschein kommt, was Trump nicht richtig passen wird.
Jedenfalls setzt die Regierung Trump alles daran, das Thema loszuwerden. Das hat auch der Auftritt von der Justizministerin Pam Bondi bei der Anhörung im Repräsentantenhaus gezeigt.
The Dow has shattered 50,000 for the first time. This is crazy. They said it couldn't be done in 4 years, yet President Trump has done it in 1 year. National median rents have fallen to a 4-year low thanks to Donald Trump. That's why they want to focus on Epstein and our most transparent president in the nation's history. The murder rate, as I said, has plummeted to a 125-year low thanks to Donald Trump. For an unprecedented 9 straight months, there were 0 illegal border crossings at the southern border. That's what we should be focused on. All the great work that this president has done and will continue to do to keep America safe and to make Americans safe.
Martin, das ist die Justizministerin Pam Bondi vor dem Repräsentantenhaus. Ziemlich enerviert, wie mir scheint. Wieso ist sie so enerviert?
Das war die verrückteste Vorstellung eines Kabinettsmitglieds, das ich in meinen 50 Jahren hier jemals gesehen habe. Also die Justizministerin kam rüber, als wenn sie 20 Tassen Espresso getrunken hätte und dann noch eine Line of Cocaine geschnupft hätte. Also völlig außer sich. Und was sie hier sagte, war eigentlich eine Replik auf eine Abgeordnetenfrage, ob sie sich bei den Opfern von Epstein, einige von denen standen hinter ihr bei dieser Anhörung, entschuldigen wolle. Und daraufhin setzt sie an, ja, also der Dow Jones hat Rekordwerte erreicht. Es ist ungefähr so, als wenn man die Ministerin gefragt hätte, was meinen Sie zu dem Ermordeten, der neben Ihnen sitzt? Und dann sagt sie, ja, der Dow ist über 50.000. Also es ist eine ungeheure Vorstellung gewesen. Und es ist klar, dass Bondi in dieser Anhörung im Repräsentantenhaus reinging mit dem Vorsatz, völlig aggressiv auf die demokratischen Fragesteller reinzuhauen. Und das hat sich also über Stunden dann hingezogen. Es war also eine Vorstellung, wie ich sie noch nie gesehen habe, ja, noch nie. Und trotz dieser oder gerade auch wegen dieser Bondi-Vorstellung muss man festhalten, dass Trumps Epstein-Problem nicht weggeht. Und indem also die Regierung sich bisher immer geweigert hat, alle Akten freizugeben. Es sind immer noch 3 Millionen Files, Akten, die nicht freigegeben worden sind. Wir wissen auch das Problem mit den Schwärzungen, ja. Das alles nährt eben den Verdacht, dass wir hier ein Cover-up haben. Und es ist auch interessant, dass in europäischen Ländern, ob das Norwegen ist oder ob das das Vereinigte Königreich ist, da setzt die Justiz nun, oder auch in Polen, setzt die Justiz nun an mit einer Aufarbeitung dieser furchtbaren Affäre. Hier ist bisher niemand zur Verantwortung gezogen worden, außer Ghislaine Maxwell, der Freundin von Epstein. Und das wird jetzt sehr interessant werden, wie die nächsten Monate verlaufen, ja. Ob diese restlichen Akten freigegeben werden, ob sie nicht freigegeben werden. Und man muss leider hier auch die Biden-Administration kritisieren. Sie hätte die Akten ja auch freigeben können. Da hat Trump und Bondi, da haben sie schon recht, ja. Wieso die Demokraten jetzt plötzlich so einen Sturmlauf antreten wegen dieser Akten? Die hätten noch freigegeben werden können unter Joe Biden, aber der damalige Justizminister Merrill Garland war wirklich ein Weichei, der sich gar nichts getraut hat. Und jetzt haben wir eben diese Situation, dass wir diese Akten einsehen wollen, dass es aufgearbeitet werden soll, aber dass die Trump-Regierung sich wirklich beharrlich weigert, mit dem Ganzen fair abzurechnen, und zwar so, dass das auch öffentlich passieren kann.
Zum einen hat es den Biden nicht freigegeben, respektive das Justizministerium. Andererseits hat es Donald Trump in seinem Wahlkampf versprochen, dass die Epstein-Files jetzt rauskommen.
Das ist richtig. Und man muss auch festhalten, dass es gerade Trumps Leute waren und Trumps Unterstützer, auch im rechten Spektrum der amerikanischen Medien, die immer wieder drauf gepocht haben, dass diese Akten freigegeben werden. Ja, und Christoph, du weißt, die Verschwörungsbewegung QAnon hat also diese ganzen Gerüchte in die Welt gesetzt, dass die Demokraten Kinderschänder seien und dass man auch deshalb diese Akten einsehen wird müssen. Und nun erleben wir also, dass gerade die Leute, die immer auf die Freigabe dieser Akten gepocht haben, sich letztendlich weigern, alle diese Akten freizugeben und die Schwärzungen rauszunehmen, die uns erlauben würden zu sehen, was da wirklich passiert ist. Man darf nicht vergessen, dass die Zahl der Opfer von Jeffrey Epstein und seinen Mitverschwörern, die Zahl der Frauen über 1.000 liegt, über 1.000 Frauen.
Auch der einflussreiche Podcaster Joe Rogan hat sich zu dem Thema geäußert.
Oh, FBI concluded Jeffrey Epstein wasn't running a sex trafficking ring for powerful men file show.
So, there you go.
Oh, there you go. Who says that? What's that source?
Yeah, it's going around I just found the place that was showing the headline. It was going around the internet today.
Oh, today?
Yeah, it's the AP reporting it, yeah.
Today. Oh, I thought that was fun. I thought that was from 2005.
This is like the FBI stating
I was
it
like,
today.
Oh, that's
the gaslightiest gaslighting shit I've ever heard in my life.
Whoa.
Martin, was sagt da der Joe Rogan am Schluss und wieso vor allem ist der Joe Rogan wichtig?
Ja, Christoph, das ist sehr interessant. Also mit einer von Sarkasmus triefender Stimme äußert sich Rogan hier zu dem ganzen Komplex der Epstein-Untersuchung und der Epstein-Akten. Und er sagt quasi auch, dass die Trump-Regierung die Amerikaner an der Nase herumführt, dass nicht das passiert, was versprochen wurde. Ja, und das ist natürlich schon ein sehr wichtiger Vorgang, denn Joe Rogan ist der einflussreichste Podcaster in den USA und er hat Donald Trump 2024 unterstützt, und zwar gerade mit Blick auf jüngere männliche Amerikaner, die diesen Podcast fast jeden Tag hören. Und deshalb ist es also nun wichtig, dass Rogan mehrmals schon Trump und die Trump-Riege kritisiert hat. Er hat die ICE-Einsätze in Minneapolis und die Ermordung zweier amerikanischer Bürger kritisiert in seinem Podcast. Und nun macht er sich sarkastisch lustig über die Haltung der Trump-Regierung und vor allen Dingen die Haltung von Pam Bondi zu den Epstein-Aktien.
Der Donald Trump hat also gerade im Moment verschiedene Baustellen. Die Wirtschaft, eine Wirtschaft, die nicht alle davon profitieren könnten. Wir haben von ICE und Minneapolis geredet und dann eben die Epstein-Files. Gibt es noch weitere Kritikpunkte, die vor allem seine Wähler betreffen und auch vorbringen?
Naja, also die schamlose Selbstbereicherung, also die Trump-Familie hat jetzt schon mehrere Milliarden Dollar gemacht, ja, seit Trump im Amt ist, gerade mit Krypto und diesen Deals, die sie mit den Emiratis gemacht haben und mit Katar. Und jetzt, also man muss sich mal vorstellen, Trump verlangt ja, dass zumindest der Dulles International Airport in Washington D.C. nach ihm benannt wird. Und nun kommt heraus, dass die Trump-Familie Anfang Februar beim amerikanischen Patentamt ein Trademark eingebracht hat. Donald J. Trump International Airport ist also jetzt gesetzlich geschützt. Und wenn man einen Airport so benennen will, dann werden also Beträge an die Trump-Familie fällig. Also auch alles, was in diesem Airport dann verkauft wird, Krawattennadeln, Anstecknadeln, was immer an Merchandise in diesem Flughafen dann verkauft wird und den Namen Donald J. Trump trägt, muss also bei Trump mit Lizenzgebühren bezahlt werden. Das ist schon ziemlich heftig.
Aber Martin, den hast du hoffentlich auch den Martin Kilian International Airport, hast auch ein Trademark hinterlegt?
So weit sind wir noch nicht. Aber schaust dir an, in Palm Beach, dort wollen sie also den Flughafen dann jetzt wirklich schon in Donald J. Trump International Airport umbenennen. Das kostet den Staat Florida Millionen und wahrscheinlich springt auch für Trump dann wieder was raus, weil er ja diesen Begriff mit einem Trademark versehen hat. Und das alles, Christoph, passiert zu einem Zeitpunkt, da sich die Probleme für die amerikanische Mittelklasse türmen. Und wenn man sich also nun die Wählergruppen anguckt, die für Trump gestimmt haben oder bei denen Trump gute Schneisen geschlagen hat, also Latinos, junge Amerikaner, Afroamerikaner und auch die Bauern, da ist schon ein Gutteil der Ernüchterung drin. Die Bauern zum Beispiel kriegen zwar die Ausfälle ihrer Lieferungen, zum Beispiel von Sojabohnen an China und andere internationale Abnehmer, ersetzt, aber sie verlieren diese Märkte. Ja, die Bauern sind sauer. Dasselbe kann man sagen über Latinos. Das sind natürlich den Latinos nicht entgangen. Der Rassismus, der aus diesem Weißen Haus rausgeht, genauso für Afroamerikaner. Wir haben dieses hässliche Beispiel gehabt, wo Trump einen Beitrag gepostet hat, auf dem die Obamas als Affen zu sehen waren. Das wird natürlich afroamerikanische Wähler, vor allen Dingen Männer, die für Trump gestimmt haben, vergraulen. Dasselbe gilt also auch für jüngere Amerikaner, die total ernüchtert sind von vielem, was Trump gemacht hat. Und diese Wählergruppen, die werden natürlich im Herbst jetzt vielleicht für die Demokraten stimmen. Also Lebenshaltungskosten, der Rassismus, die brutalen Deportationen, der Verlust wichtiger Absatzmärkte für die Bauern. Und das kontrastiert alles mit dem Verhalten von Trump und seiner Familie und den Freunden von Trump, die also schon ziemlich schamlos in die eigene Tasche wirtschaften.
Also wie wird sich das konkret auswirken auf die Zwischenwahl? Du hast im Prinzip angesprochen, du hast von der Wahl geredet im Herbst. Die Zwischenwahl findet am 3. November statt. Wie wird sich das konkret auswirken denn?
Gut, wir wissen das noch nicht genau. Also 8 Monate oder 9 Monate sind eine Ewigkeit in der Politik. Aber es gibt zumindest Alarmzeichen bei Sonderwahlen. Zuletzt ein absoluter Hammer bei einer Sonderwahl für das Staatsparlament von Texas Ende Januar. Dort hat der Demokrat Tyler Raymond in einem Bezirk gewonnen, den Donald Trump 2024 mit 17 Punkten Vorsprung gewonnen hatte. Raymond hat nun diesen Bezirk mit 14 Punkten Vorsprung gewonnen. Das heißt, das ist ein Swing von 31 Punkten. Und wir haben es ja auch in anderen Sonderwahlen gesehen, dass die Demokraten unheimlich zulegen. Und wenn das tatsächlich sich im Herbst so bewahrheitet, dann könnten die Demokraten vor einem großen Wahlsieg stehen. Wenn, ich sagte ja schon, 8, 9 Monate ist eine Ewigkeit in der Politik.
Aber was heißt das jetzt für Zwischenwahl? Insbesondere, was heißt für den Donald Trump mit Blick auf Zwischenwahlen?
Naja, wenn man genau hinhört, dann merkt man sehr schnell, dass innerhalb der Republikanischen Partei im Kongress und auch im Weißen Haus befürchtet wird, dass es also eine krachende Niederlage im November geben könnte. Und nun arbeitet man daran, diese drohende Niederlage gerade im Repräsentantenhaus durch mögliche Wahlmanipulationen abzuwehren.
Nochmal, der Steve Bannon, der ehemalige Trump-Berater und immer noch sehr einflussreiche Exponent von der MAGA-Bewegung, hat dazu Klartext geredet in diesem Podcast.
We're going to have ICE surround the polls come November. We're not going to sit here and allow you to steal the country again. And you can whine and cry and throw your toys out of the pram all you want, but we will never again allow an election to be stolen.
Der Steve Bannon gründet da an, dass ICE-Beamte, also das sind die maskierten Sicherheitskräfte, die wir in Minneapolis gesehen haben, dass die ICE-Beamten bei Wahllokalen werden aufgestellt werden, um zu verhindern, dass nicht berechtigte Personen dort gehen wählen. Martin, ich finde, das ist ziemlich eine happige Ankündigung.
Ja, das ist happig, Christoph, da hast du recht. Und natürlich finden wir darin alte und längst widerlegte Verschwörungstheorien, die nun wieder in die Mode gekommen sind und die heißen, Demokraten gewinnen die Wahlen nur, weil massenweise Illegale wählen. Und das stimmt einfach nicht. Es gibt zig Untersuchungen dazu, es stimmt nicht. Das Problem hier ist schon eher, dass viele Wahlberechtigte nicht zur Wahl gehen. Christoph, 2024 haben 80 Millionen Amerikaner, die wahlberechtigt waren, nicht bei der Präsidentschaftswahl gewählt. Das ist das Problem.
Der Donald Trump behauptet immer noch, dass die Wahl von 2020 ein Betrug sei, dass er eigentlich gewählt worden sei und nicht der Joe Biden. Das hat er auch kürzlich bei seinem Auftritt am WEF wiederholt.
It was a rigged election. Everybody now knows that. They found out. People will soon be prosecuted for what they did. It's probably breaking news, but it should be. It's a rigged election. Can't have rigged elections.
Das ist also der Donald Trump, der einmal mehr sagt, dass 2020 beschissen worden sei und dass die Verantwortlichen jetzt gerade vor Gericht kommen. Aber eben, 60 Gerichtsurteile haben ja festgestellt, dass die Wahl von Joe Biden korrekt ist. Aber wie gross ist denn die Gefahr, dass jetzt die kommenden Kongresswahlen im November, wir haben Steve Bannon gehört, tatsächlich könnten manipuliert werden?
Ja, man kann die Gefahr nicht von der Hand weisen. Die ist tatsächlich groß. Wir haben also ein Gesetz im Kongress, das Safe America Act, wo also die Wahlrechte eingeschränkt werden. Und Trump und die Republikaner versuchen jetzt einfach, die Kongresswahlen zu nationalisieren. Sie wollen, dass jeder Wähler einen Ausweis vorlegen muss, einen Staatsbürgerschaftsnachweis vorlegen muss. Und das ist natürlich im krassen Gegensatz zur Verfassung. Die Verfassung gibt den Einzelstaaten die Verantwortung für Wahlen und nicht dem Bund.
Wie geht's jetzt weiter? Kann der Trump aus der Base, wo er jetzt gerade drin ist, wir haben es am Anfang erwähnt, irgendwie rauskommen?
Ja, eben. Deswegen sagte ich, Christoph, dass 8 bis 9 Monate bis zu den Wahlen eine unheimlich lange Zeit sind. Aber es gibt natürlich schon Möglichkeiten für Trump, aus dieser Base rauszukommen. Zum Beispiel ein Krieg gegen den Iran, der sich über Wochen hinzöge, der vielleicht nationalistische Impulse hier freisetzt in den USA. Weiterhin die Möglichkeit, dass die Federal Reserve, die Zentralbank, die Zinsen senkt im Lauf des Frühjahrs. Vor allen Dingen auch, da Trump ja nun seinen eigenen Fed-Chief, Kevin Warsh, am Ruder haben wird, der Jerome Powell ersetzen wird. Ja, also Zinssenkungen wären eine Möglichkeit, dass also gerade die Zinsen für Hypotheken und für Autoleihen runterkommen. Und dann natürlich eine Sache, mit denen wir immer rechnen können, das sind Schnitzer der Demokratischen Partei, Unsinn der Partei, dummes Zeug der Partei, die Trump dann aus der Patsche helfen würden. Also es gibt einige Möglichkeiten, dass das ganze Szenario nicht so düster am Ende rauskommt, wie Trump und seine Republikaner im Moment befürchten.
Wie sehen denn die Wahlchancen der Demokraten im November aus, im Repräsentantenhaus und auch im Senat?
Ja, also du weißt ja, bei den Zwischenwahlen historisch gewinnt eigentlich sehr oft, nicht immer, aber sehr oft die Opposition. Und im Moment sieht das sehr gut für die Demokraten aus. Ich würde mal sagen, wenn die Wahlen nächste Woche wären, ich lehne mich etwas aus dem Fenster raus damit, würden die Demokraten wahrscheinlich zwischen 15 und 25 Sitze hinzugewinnen. Die, wie du weißt, ist die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus hauchdünn. Das heißt also, es müsste eigentlich schon einiges passieren, damit die Demokraten nicht die Wahl für das Repräsentantenhaus gewinnen. Das werden ja alle Abgeordneten gewählt im November. Im Senat sieht es weniger gut aus. Ein Drittel des Senats wird gewählt. Und da müsste eigentlich schon einiges passieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es den demokratischen Überraschungssieg im Senat gibt, wenn es der Partei gelänge, den Senatssitz in New Hampshire zu halten und einen frei werdenden Senatssitz in Texas zu gewinnen. Ich weiß, das hört sich fast utopisch an. Die Demokraten gewinnen einen Senatssitz in Texas, aber es wäre durchaus möglich. Und wenn das passierte, dann könnten die Demokraten vielleicht sogar den Senat gewinnen.
Was würde das bedeuten, wenn die Demokraten beide Kammern vom Kongress könnten holen? Also das Repräsentantenhaus und sogar den Senat?
Tja, ich würde sagen, das ist das innenpolitische Ende der Trump-Präsidentschaft in dem Fall. Ja. Was passieren würde, wäre A, ein Impeachment von Donald Trump, sein drittes. B, ein Impeachment von Pam Bondi, ihr erstes. C, ein Impeachment von Kristi Noem, der Heimatschutzministerin, ihr erstes. Und D, weitere Impeachments, vielleicht Howard Lutnick, der Handelsminister. Also das würde hier einiges auf den Kopf stellen. Aber der Handlungsspielraum von Donald Trump innenpolitisch wäre quasi weg. Also er könnte keine Richter mehr durchboxen. Der Kongress könnte ihm in die Parade fahren. Wo Trump weiterhin freie Hand hätte, wäre wohl in der Außenpolitik. Aber innenpolitisch, wie gesagt, wäre er ziemlich erledigt.
Und was würde es heissen, wenn Demokraten einfach das Repräsentantenhaus holen, was wahrscheinlich eher möglich scheint?
Ja, das würde bedeuten, dass die Demokraten also sämtliche Ausschussvorsitzende stellen würden im neuen Repräsentantenhaus. Und das wiederum würde bedeuten, dass die Ausschussvorsitzenden Subpoena-Power haben, dass sie die Macht haben, Vorladungen zu beantragen. Also jedes Mitglied der Trump-Regierung könnte gezwungen werden, vor den von Demokraten dann gelenkten Ausschüssen anzutanzen und müsste Rede und Antwort stehen. Das wäre also schon mal sehr wichtig bei der Aufklärung von Durchstechereien, von seltsamen Dingen. Und auch das würde die Trump-Regierung zu einem gewissen Maß immobilisieren.
Aber kann der Trump nicht einfach weiter regieren mit seinen Executive Orders, also den Dekret, den er auch jetzt gemacht hat zum Teil?
Ja, das könnte er, aber sein Spielraum wäre ganz schön viel enger als das, was er nun machen kann. Vor allen Dingen eben könnte man dauernd eine Gegenöffentlichkeit herstellen, indem man diese Anhörung ansetzt im Repräsentantenhaus. Und da müssten sich dann also alle Verantwortlichen verantworten für das, was sie tun. Also auch die Leute, die Exekutivanordnungen dann durchsetzen. Und das wäre natürlich schon ein Schauspiel, das man nicht missen möchte.
Jedenfalls will Donald Trump jetzt seine Basis mobilisieren, hat mit dem angefangen, indem er vor einer Niederlage gegen Demokraten bei den Zwischenwahlen warnt.
If we lose the midterms, you'll lose so many of the things that we're talking about, so many of the assets that we're talking about, so many of the tax cuts that we're talking about. And it would lead to very bad things. We got to win the midterms. I mean, I'm here because I love Iowa, but I'm here because we're starting the campaign to win the midterms. We got to win the midterms.
Ja, und wir sehen also hier, wie Trump seine Basis darauf einschwört, wir müssen diese Zwischenwahlen gewinnen, wir müssen sie gewinnen, sonst passieren ganz schreckliche Dinge, sonst gibt es keine Steuererleichterung mehr und so weiter und so fort. Und er hat das an anderer Stelle nochmal unterstrichen, indem er sogar bezweifelt, ob diese Zwischenwahlen im November überhaupt notwendig sind. Also soweit sind wir schon, dass der Präsident sagt, ja, eigentlich brauchen wir diese Zwischenwahlen überhaupt nicht, weil alles ja wunderbar läuft, ja. Und es passt in dieses Bild, wenn man auf die Webseite des Weißen Hauses geht, dann gibt's ein Pop-up-Window auf dieser Webseite und da steht dann drin, das goldene Zeitalter hat begonnen. I mean, give me a break.
Zum Schluss drum die große Frage, Martin. Werden die Zwischenwahlen am 3. November 2026 zum grossen Test für die amerikanische Demokratie?
Ja, unbedingt, Christoph. Das ist ein Testfall. Falls diese Wahlen manipuliert werden oder irregulär in sonst in irgendeiner Art und Weise abgehalten werden, dann müsste ich sagen, dass sich mein Heimatland tatsächlich Richtung Autokratie bewegt. Dann müsste man fragen, wie es überhaupt weitergehen soll mit diesem Land, ja. Und es wird sich dann eben auch zeigen, was aus der Demokratischen Partei werden wird. Stell dir vor, die Demokraten gewinnen diese Wahlen nicht, obwohl diese Wahlen fair abgehalten würden, was beileibe nicht sicher ist. Aber stell dir vor, die Demokraten verlieren diese Wahlen. Dann ist natürlich das Licht hier, würde ich sagen, ziemlich aus. Ja, also diese Wahlen, diese Novemberwahlen sind absolut ein Test für die amerikanische Demokratie, da führt kein Weg dran vorbei.
Martin, danke vielmals, bis dahin. Damit kommen wir zu unserer Rubrik Q&A, Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von Marco Rüedi. Der Marco Rüedi schreibt, dass alle sehr kritisch sind gegenüber dem Trump und das sei in seinen Augen auch berechtigt. Aber, so schreibt er weiter, zu einem gewissen Grad würden wir uns alle in einer Bubble bewegen. Darum fragt jetzt der Marco Rüedi, ob es im Trump seinem ersten Amtsjahr in seiner zweiten Amtszeit neben allen Verfehlungen und Fehltritten objektiv gesehen auch Erfolg gibt. Und der Marco Rüedi meint Erfolg, wo nicht nur im Trump seine Leute etwas gebracht haben, sondern der gesamten Bevölkerung. Martin, was meinst du, hätte Trump etwas gut gemacht, wenn ja, was?
Ja, also da fällt mir vor allen Dingen die Südgrenze ein, das Chaos und die absolut ungesteuerte Massenzuwanderung an der Südgrenze unter Joe Biden, das war eine Katastrophe. Und man muss Trump zugutehalten, dass das Problem nicht mehr existiert, auch wenn man hinzufügen muss, dass manche Asylbewerber, die zu Recht wohl Asyl hätten bekommen sollen, das nicht kriegen. Das ist also auch schon wieder ein menschliches Schicksal hier. Aber er hat diese Grenze saniert, er hat sie dicht gemacht und das wird ihm von einer amerikanischen Mehrheit hoch angerechnet. Das andere, was ich hier erwähnen würde, ist, dass Trump die Europäer gezwungen hat, endlich mal in den Spiegel zu gucken, ihre eigene Rüstungspolitik zu betreiben, für ihre eigene Sicherheit aufzukommen und dass die Europäer nicht nur den Steuerzahlern hier in den USA zur Last fallen, was ihre Verteidigung angeht. Auch das finde ich im Großen und Ganzen hat er das gut gemacht. Ein drittes, was ich erwähnen möchte, und das ist leider vergessen worden, und überschattet worden durch die unsinnigen Handlungen von Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Es war Donald Trump, der den Weg freigemacht hat für diesen unglaublich schnellen Erfolg bei den Covid-Impfungen in den USA. Das war sein Projekt und es ist wirklich schade, dass Trump sich heute von diesem Projekt, also gerade von der Moderna-Impfung absetzt und das, weil sein Gesundheitsminister gegen Impfungen ist. Aber es war Trumps Verdienst, dass wir diese Impfungen, diesen Impfstoff extrem schnell bekommen haben. Also 3 Punkte, mir würden vielleicht noch ein paar weitere einfallen. Aber ich möchte nochmal dazufügen, dass das alles verblasst gegenüber dem, was Trump hier als Demoliermaschine anrichtet. Das ist leider auch so.
Danke vielmals für die Beantwortung von der Frage von Marco Rüedi. Falls ihr auch Fragen habt, schreibt sie uns, das freut uns. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Danke vielmals, Martin, und tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Tschüss nach Zürich, dank dir.
Das ist eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» im USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner» und der «Basler Zeitung». In einer Woche unterhalte ich mich mit der Tina Kempin-Reuter in Birmingham, Alabama. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist Noah Fendt. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.